Herzlich willkommen zur 6. Folge von Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Frau Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Kirsten Kappert-Gonter ist nicht nur Medizinerin und Psychotherapeutin, sondern auch Bundestagsabgeordnete für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. In dieser Funktion ist sie sowohl Sprecherin für Gesundheitsförderung wie auch Sprecherin für Drogenpolitik. In unserem Gespräch sprechen wir darüber, welche Hebel auf politischer Ebene genutzt werden können oder sollten, um Wohlbefinden auf struktureller Ebene zu ermöglichen und zu fördern. Während wir das Gespräch aufgezeichnet haben, war die Internetverbindung leider nicht durchgängig stabil, sodass ihr an einigen Stellen kleine Ruckler hören werdet. Ich habe mir die allergrößte Mühe gegeben, diese im Nachgang so weit wie möglich zu reduzieren, aber ganz entfernen lassen die sich einfach nicht. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen, denn die Gesprächsinhalte, die lohnen sich allemal. Mir hat das Gespräch sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, die habt ihr jetzt auch beim Hören. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dieser Folge von Humans are Happy. Ich freue mich heute ganz besonders, meine Gästin zu begrüßen, nämlich Frau Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Heikster. Ich freue mich sehr.
Ja, vielen lieben Dank. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein. Ich habe 5 kurze Fragen einmal für Sie vorbereitet und ich würde Sie bitten, die einmal in einem Satz zu beantworten. Sind Sie bereit?
Ja.
Alles klar. Politik ist?
Gestaltung.
Wahlkampf ist?
Eine super Möglichkeit, um die besten Konzepte zu ringen und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen.
Kunsttherapie ist
eine Möglichkeit, der Seele Raum zu geben.
Seelische Gesundheit ist
auch immer abhängig von den Lebensbedingungen.
Wohlbefinden ist
ein Prozess, der sich entwickelt und immer eine Frage von Gerechtigkeit ist.
Alles klar, vielen lieben Dank. Das hat schon mal einen kleinen Überblick gegeben über Ansichten, die Sie so haben. Und damit unsere HörerInnen ein wenig besser verstehen, wie Sie da hinkommen, würde ich Sie einmal bitten, vielleicht Ihren Weg in 2-3 Minuten kurz zu skizzieren, hin zu der Person, die Sie heute sind. Wer sind Sie? Was macht Sie aus, dass Sie heute Ihre Sichtweisen auf die Themen Wohlbefinden, strukturelle Mitgestaltung so einnehmen?
Also eine Person entwickelt sich ja wirklich von ganz klein auf bis ins hohe Alter und Entwicklung hat immer auch etwas mit den Lebensbedingungen zu tun, unter denen wir aufwachsen, arbeiten und eben leben und vor allem auch unseren Alltag leben. Und ich bin Kirsten Kappert-Gonter und ich bin 54 Jahre alt. Ich habe nach meinem Abitur in Bochum studiert, nämlich Medizin, Humanmedizin in Marburg, später ein halbes Jahr lang in Brisbane in Australien, wo ich auch noch die Gelegenheit hatte zu reisen und Kontakt mit Aborigines hatte, also mit einem Volk, was sehr, sehr viel nachdenkt, auch über wie Interaktion geht, wie es mit dem Früher und dem Morgen sein wird. Und habe dann begonnen, die Ausbildung zur Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie. Die Zeit, da waren ja unsere Kinder klein und mein Mann und ich haben beide Teilzeit gearbeitet, was damals noch ganz, ganz ungewöhnlich war, für Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit zu arbeiten, auch irritierende Blicke mit sich gebracht hat, uns aber Gelegenheit gegeben hat, jeweils sehr viel Zeit auch mit den Kindern zu verbringen, miteinander zu verbringen als Familie und eben trotzdem immer zu arbeiten. Und parallel habe ich mich immer politisch engagiert, schon früher in der Schule, dann im AStA, im Studium, habe dann im Rahmen meiner ärztlichen Aus- und Weiterbildung sehr stark die Erfahrung gemacht, wie stark seelische Gesundheit und eben auch Wohlbefinden abhängt von den Lebenssituationen, unter denen Menschen leben und auch leben können, weil die Strukturen so sind, und habe da eine Zeit lang in der Klinik gearbeitet, später auch in einer Klinik und habe da eine Ambulanz aufgebaut, habe ein Reha-Institut ärztlich geleitet, mich dann niedergelassen in meiner eigenen Praxis für Psychotherapie, habe über 12 Jahre diese Praxis geführt und in dem Kontext immer wieder erlebt, wie gut es gelingen kann, Menschen individuell durch Psychotherapie zu helfen. Und dass es immer wieder Situationen gab, wo die Patientinnen und Patienten innerlich ganz große Fortschritte gemacht haben mit Hilfe der Therapie und dann aber in ihrem Alltag, in der Realität, zum Beispiel im Jobcenter, gestoßen sind an Hürden, die sie eben nicht beeinflussen konnten, wo sie Abwertungen erfahren haben, die ganz, ganz furchtbar für sie waren und wo mir klar geworden ist, es ist notwendig, dass wir Strukturen schaffen, die es wahrscheinlich machen, dass Menschen gesund, körperlich und seelisch gesund werden und bleiben können. Und das war für mich dann der Anlass und der Ausschlag, dass ich erst dann parallel zu meiner Praxis Mitglied der Bremischen Bürgerschaft geworden bin. Das ist der Landtag hier in Bremen. Mich zur Wahl gestellt habe, gewählt wurde und dann mich beworben habe um ein Mandat im Deutschen Bundestag. Und das habe ich jetzt 4 Jahre inne für Bündnis 90 Die Grünen und starte jetzt in den Wahlkampf für einen Richtungswahlkampf, vor dem wir ja stehen und hoffe, dass mich die Bremerinnen und Bremer auch in die nächste Legislatur wieder in den Deutschen Bundestag wählen werden.
Vielen Dank für diese Einordnung. Das ist auf jeden Fall ein, zumindest in meiner Sicht, extrem spannender Weg und auch ein sehr, sehr organisches Wachsen. Da würde ich natürlich direkt gerne tiefer einmal reingehen. In Ihrer Sicht, wie kann denn Politik oder was sind aus politischer Ebene, auf struktureller Ebene die wichtigsten Faktoren oder die größten Hebel, die man in Bewegung setzen kann, damit Menschen eben Wohlbefinden empfinden können?
Also das A und O ist tatsächlich Gerechtigkeit, also gerechte Zugänge zu Bildung, dazu auch in der Arbeitswelt mitgestalten. Wir wissen von der Soziologin Kate Pickett, die ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat, das heißt The Spirit Level, die hat viele, viele Gesellschaften untersucht und ihr Ergebnis ist, dass Gesellschaften, in denen die soziale Schere nicht besonders stark auseinandergeht, sondern relativ dicht die Menschen beieinander sind, was die sozioökonomischen Möglichkeiten anbelangt, dass da die Menschen im Durchschnitt glücklicher und zufriedener sind. Und deshalb ist die Grundlage für Wohlbefinden soziale Gerechtigkeit. Und es gibt natürlich eine ganze Menge von individuellen Faktoren, den Faktoren, wie bin ich eingebettet in meiner Familie, welche Chancen hatte ich auch während des Aufwachsens, mich so zu entwickeln, wie ich bin, habe ich Zugang bekommen auch zu meiner eigenen Kreativität. Das ist etwas, was wir auch politisch viel stärker fördern könnten und aus meiner Sicht viel stärker fördern sollten, dass Kinder von klein auf, nämlich in Kita und Schule, angeboten bekommen, sich kreativ auszudrücken und so mehr die werden zu können, die sie sind. Und auch im ganzen Bereich Stadtentwicklung können wir ganz viel dafür tun, dass Begegnungen wahrscheinlicher werden, Einsamkeit unwahrscheinlicher wird. Also die politischen Rahmungen, die wir setzen, haben einen ganz großen Einfluss, wie sehr eine Gesellschaft es ermöglicht, dass Menschen Zugang bekommen auch zu ihren Ressourcen, zu ihren Möglichkeiten, zu ihren Fähigkeiten. Und wir wissen, je stärker wir das Gefühl haben, mitgestalten zu können, auch selbstständig sein zu können, eben in eine gestaltende Position zu kommen, umso eher gibt es die Möglichkeit auch des seelischen Wohlbefindens.
Ich muss da einfach mal ganz doof fragen, wie kann denn soziale Gerechtigkeit entstehen? Das haben Sie gerade oder habe ich gerade gehört als Hauptfaktor für die Entstehung von Wohlbefinden. Wie bekommt man das denn hin, eine soziale Gerechtigkeit entstehen zu lassen?
Ja, das Entscheidende ist ja erstmal, dass wir gucken, wie wir die Zugänge gestalten. Also hat jedes Kind die Möglichkeit, einen Bildungsweg zu gehen, so wie er oder sie das von den eigenen Fähigkeiten her kann. bauen wir unsere Schulen so, dass sie auf die Kinder eingehen, auf die Jugendlichen eingehen? Oder stellen wir Curricula auf, die davon ausgehen, dass es das, was gewollt wird, und alle, die nicht 100% ins Raster passen, die sozusagen haben dann Pech gehabt. Wir wissen ja aus Umfragen und aus Untersuchungen, auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass unsere Unterrichte in den Schulen in der Regel sich an nur ein Drittel der Kinder wirklich richten und dass die mehr Zeit und mehr Ansprache brauchen, eher hinten überfallen, und die schon noch mehr Interessen haben und noch mehr vernetzt denken können und wollen, auch hinten überfallen. Und das kann ja natürlich nicht sinnvoll sein, sondern wir müssen ja unsere Schulen so bauen und den Unterricht so aufbauen, dass es für jedes Kind genau das an Chancen bietet, was dieses Kind auch braucht. Wir können dann im Arbeitsleben natürlich einerseits dafür sorgen, dass die Löhne angemessen, sowas wie gute Mindestlöhne, das spielt natürlich eine große Rolle. Wir können in der Steuergesetzgebung darauf achten, dass nicht gerade die, die besonders wohlhabend sind, besonders wenig Steuern zahlen, sondern dass wir sagen, Steuern zahlen ist etwas, was dem Allgemeinwohl dient, so wie wir das ja auch in Skandinavien kennen, wenn sie in Dänemark eine Umfrage machen, wie ist denn das mit dem Steuernzahlen? Da werden Sie hören, ja, das ist doch selbstverständlich. Wir wollen doch alle gute Schwimmbäder und gute Schulen und gute Kitas und im Übrigen auch gute Theater haben. Und das sind Dinge, die wir natürlich über die Gesetzgebung fördern. Dann die ganzen Fragen, wie sieht es im Arbeitsbereich aus? Wie entwickeln wir auch die Arbeitsplätze, Arbeitnehmer- und Arbeitsgestaltungsspielräume? Haben sie auch sowas wie Zeitsouveränität? Das sind alles Dinge, die man politisch durch Gesetze, durch Rahmungen beeinflussen kann. Und all das führt dann natürlich dazu, dass wir entweder mehr oder weniger soziale Gerechtigkeit haben. Und das Ziel muss aus Gerechtigkeitsgründen natürlich schon sozusagen Gerechtigkeit sein, aber eben auch, wenn wir wollen, dass möglichst viele Menschen sich zufrieden fühlen können in ihrem Leben, dann ist soziale Gerechtigkeit dafür eine Grundlage. Und im Übrigen, wenn ich das noch an der Stelle anfügen darf, Menschen, die sich wohlfühlen, die das Gefühl haben, es ist relevant, was sie tun, ihr Beitrag ist gewünscht, auch gesellschaftlich gewünscht. Es wird gesehen, wenn sie einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, füreinander etwas tun. Das sind Menschen, die sich wohler fühlen, und die sich wohler fühlen, mögen auch gern was für andere tun. Das heißt, eine Positiventwicklung zwischen Wohlgefühl und Beitrag fürs Gemeinwohl.
Ja, vielen Dank. Ich muss kurz einmal das Gesprochene verarbeiten, aber das ist auf jeden Fall ein total super Ansatz, und der erinnert mich gerade tatsächlich an einige Punkte aus der Happiness Research. Da gibt es ja auch immer verschiedenste Modelle, wie Wohlbefinden oder wie Glück entstehen kann, und ganz oft hat tatsächlich auch irgendwie die Einbettung in eine Umgebung und Meaning, also Sinnerfüllung, sehe ich Sinn in dem, was ich tue, einfach einen ganz großen Faktor, und finde ich total spannend, weil Sie das gerade einfach aus einer anderen Perspektive praktisch einfach quasi bestätigen oder ein Beispiel dafür geben. Aber ja, ich glaube, das macht total Sinn, und es zeigt ganz gut, wie Politik da wirken kann oder vor allem Strukturen schaffen und bewirken kann, die dem eben zuträglich sind. Neben den Zugängen und einer Gleichberechtigung oder einer gerechten Verteilung von Zugängen, wo sehen Sie da den Stellenwert von Gesundheit, von Gesundheitsförderung, vielleicht auch präventiv zu wirken, nicht nur wenn Menschen, also ein Gesundheitssystem greift ja dann beispielsweise ein, wenn ich krank bin oder wenn ich erkältet bin oder wenn mir ein Bein abfällt, dann gehe ich ins Krankenhaus, aber dass das gar nicht erst passiert. Wie kann da der Staat oder die Politik Angebote schaffen?
Ja, Gesundheit entwickelt sich ja im Alltag und in den Lebenswelten. Also die Vorstellung, dass wir Gesundheitsförderung so super eng führen, so wie das jetzt zurzeit im Präventionsgesetz vorgesehen ist, dass die Krankenkassen im Wesentlichen Rückenschulungen oder Kochkurse bezahlen, was ja für die Einzelnen immer ganz schön ist, aber was eben überhaupt nicht nachhaltig ist, die ist eben viel zu verkürzt. Und sondern wir müssen dazu übergehen, zu überlegen, wie wollen wir unsere Städte bauen? Wie wollen wir Stadtentwicklung haben? Und es spielt eine große Rolle, ob Kinder von früh an Möglichkeiten haben, sich im öffentlichen Raum sicher zu bewegen, ob die Möglichkeiten haben, den Schulweg alleine zu gehen. Das hat was mit Autonomieempfinden zu tun, zu wissen, ich kann mit meinen beiden kleinen Beinen bis zur Schule ganz alleine kommen und ich treffe dabei Freundinnen und Freunde und lerne, auf andere Rücksicht zu nehmen, lerne mich im Schritt anzupassen, lerne auch, wie schön es ist, wenn man mal nicht ganz straight durchläuft, sondern zwischendurch auf einen Baum krabbelt. Und all sowas geht natürlich dann besser, wenn Fuß- und Radwege sicher sind und wenn wir im öffentlichen Raum Begegnungsmöglichkeiten schaffen, wenn wir Grünflächen haben, wenn wir auch Bänke im öffentlichen Raum schaffen. Das sind Gelegenheiten, die Begegnungen wahrscheinlicher machen. Wir haben eine Situation in der Republik, die sich durch Corona noch mal verstärkt hat, wo aber Einsamkeit und Vereinzelung für viele Leute sehr, sehr quälend sind. Und wenn wir öffentliche Räume schaffen, wo es einfach wahrscheinlicher ist, dass man sich auch unverabredet einmal trifft, das sind Möglichkeiten seitens der Stadtentwicklung, der Politik, um Gesundheit und auch seelische Gesundheit im Alltag zu fördern. Dann auch die ganze Frage, wie wir unsere Geburtshilfe gestalten, spielt dafür eine ganz große Rolle. Ich setze mich ja für einen Kulturwandel in der Geburtshilfe ein, wo wir sagen, die gebärende Person, die Frau, die muss in den Mittelpunkt der Geburtshilfe und das Kind, was brauchen die, was braucht eine Mutter, eine Bezugsperson und ihr Baby in den ersten Tagen und Wochen, wie sieht es mit der Unterstützung durch eine Hebamme aus nach der Geburt? Das sind alles ganz relevante Bausteine, die man politisch beeinflussen kann und politisch, wie ich finde, zum Besseren beeinflussen sollte. Und das sind Bereiche von Gesundheitsförderung. Oder wenn wir auch in den Arbeitswelten gucken, dass Menschen, das, worüber wir eben schon gesprochen haben, mehr Mitspracherechte haben, mehr Zeitsouveränität haben, auch im Übrigen so etwas wie einen echten Feierabend haben. Und wir nicht davon ausgehen, dass alle noch nach Feierabend Tausende von Mails beantworten. All das sind Dinge, die wir politisch rahmen können, sodass es wahrscheinlicher ist, dass Menschen sich wohlfühlen.
Dankeschön. Ich mag den Link zur Stadtentwicklung und Gesundheit gerade total gerne, weil es liegt sau stark auf der Hand. Aber ich sehe den, wo Sie den sagen, natürlich total, aber es wäre mir selbst gar nicht jetzt in den Sinn gekommen. Also vielen Dank da nochmal. Aber klar, das macht total viel Sinn. Vielen lieben Dank.
Gerne, wenn Sie überlegen, wie will ich leben? Und wenn Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn fragen, wie will ich leben? Dann wollen wir so leben, dass wir uns begegnen können, dass wir mal draußen sein können, ohne speziellen Anlass. Und im Übrigen sind wir als Menschen nicht nur hilfsbedürftig. Jeder Mensch braucht immer mal Hilfe und Unterstützung, sondern wir sind auch helfensbedürftig. Wir mögen gerne auch andere unterstützen. Und auch das können wir in den Städten, im Quartier, im Bereich Nachbarschaftshilfe natürlich gezielt fördern. Und dann haben wir gleichzeitig eine Situation, wo wir mehr Begegnungsräume öffnen. Und Wohlbefinden hat ja immer ganz viel mit Begegnung und Verbindung zu tun. Verbindung zu uns selbst, Verbindung zu anderen und auch Verbindung zu Dingen, für die wir uns engagieren, wo also unser Herz dran hängt.
Ja, vielen Dank. Da gehe ich absolut mit. Ich würde gerne nochmal eingehen auf das Thema Bewegung und die Verbindung zum Erleben von Wohlbefinden und vor allem zur Entstehung von Wohlbefinden und zur Entwicklung von Städten. Sie haben ja gerade schon mal Stadtentwicklung als Grundsatz skizziert, dass man darüber sehr viel erreichen kann. Und wie kann man hier Bewegung gezielt fördern? Können Sie das nochmal erläutern?
Ja, also Menschen, die sich regelmäßig bewegen, haben eine größere Chance, sich auch wohlzufühlen. Das ist so. Und es nutzt relativ wenig, Menschen zu sagen, nu, beweg dich mal. Sondern auch da geht es wieder darum, dass wir es mittels Stadtentwicklung wahrscheinlicher machen, dass Menschen sich selbstverständlich bewegen, in ihrem Alltag bewegen, beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit bewegen, weil es da einen guten Fußweg oder einen guten Fahrradweg gibt, auf dem Weg zur Schule bewegen, auch innerhalb der Arbeits- und Bürogebäude sich bewegen. Da gibt es sehr, sehr gute Nudging-Effekte, wenn man beispielsweise den Aufzug einfach um die Ecke baut und die Treppe direkt da, wo man reinkommt, ja, und dann Menschen mal 3 oder 4 Stockwerke hoch oder runter laufen und dann es auch einen gewissen Trainingseffekt gibt, aber auch so dieses Gefühl von in Bewegung sein, das ist etwas, was auch die mentale Bewegung anregt. Das heißt, wir müssen unsere Städte so bauen, dass sie für Menschen sind und nicht für Autos und dass es wahrscheinlicher ist im Alltag, dass Menschen sich selbstverständlicher bewegen. Und je mehr Menschen sich selbstverständlich bewegen, umso eher bewegen Menschen sich selbstverständlich. Also das unterstützt sich gegenseitig. Und das ist etwas, wo wir richtig sehen, wie Stadtentwicklung und Gesundheitsförderung im Alltag Hand in Hand miteinander gehen.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über 1,5 Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema kommen, nämlich wir haben natürlich eine Möglichkeit, im politischen Rahmen zu gestalten und sind natürlich aber auch immer die Privatpersonen, die Sie sind, die Sie auch vorhin skizziert haben. Wie erleben Sie die Vereinbarkeit von persönlichen Werten oder Idealvorstellungen mit dem nötigen Pragmatismus und der Kompromissbereitschaft, die in der Entscheidungsfindung eben notwendig ist? Stehen Sie da oft gefühlt vor einem Dilemma oder können Sie Dinge gut mit sich vereinbaren? Haben Sie da eine Struktur vielleicht für sich gefunden, die funktioniert? Können Sie das vielleicht einmal skizzieren?
Ich habe ja einen ganz, ganz großen Vorteil und der ist, dass ich einfach langjährig als Ärztin und Psychiaterin und Psychotherapeutin gearbeitet habe und relativ spät ja in die Berufspolitik gekommen bin, also nie so etwas wie einen inneren Druck hatte, ich muss mich jetzt in der Politik erstmal besonders behaupten, sondern es war immer eher aus dieser Situation heraus, hat sich dieser Weg für mich entwickelt, dass ich so begeistert bin über meine Themen und so gerne bestimmte Dinge mitgestalten will und deshalb aber auch eine große innere Freiheit immer empfunden habe, zu denken, naja, wenn dieser Weg zu Ende ist, weil Menschen nicht mehr finden, dass sie wollen, dass ich sie im Bundestag vertrete, dann arbeite ich wieder als Ärztin und das ist auch gut. Also von daher habe ich da tatsächlich eine große innere Freiheit und das ist schön. Ich habe im Rahmen meiner psychotherapeutischen Tätigkeit ja auch sehr gut gelernt zu erkennen, wann bin ich gemeint und wann bin ich Projektionsfläche, sodass mich bestimmte Angriffe auch nicht so sehr erreichen. Das ist für mich sicherlich einfach eine Chance und ein Vorteil in diesem politischen Geschäft. Und bisher habe ich in den 6 Jahren, in denen ich im Landtag als Abgeordnete arbeiten durfte und jetzt die 4 Jahre im Bundestag tatsächlich noch keine Situation gehabt, also in diesen ganzen 10 Jahren politische Mandatstätigkeit, wo ich gegen meine Überzeugungen stimmen musste. Also das ist sicherlich sehr günstig, dass ich Mitglied in einer Partei bin, bei Bündnis 90 Die Grünen, wo ich mit meinen Grundwerten einfach das Gefühl habe, extrem gut aufgehoben zu sein. Und das halte ich für das Entscheidende, dass meine Grundwerte, meine Haltung zur Welt sich abbilden kann in meinem politischen Tun. Und dann geht es natürlich darum, im Konkreten in der Ausgestaltung von bestimmten Fragen auch kompromissfähig zu sein. Aber das sind keine Kompromisse, die auf der Ebene von Werten passieren, sondern das sind Kompromisse auf der Ebene von ganz konkreten, ja, politischen Entscheidungen, die man auch so und so einfach treffen kann und wo ich dann vielleicht zu einer Position neige, wo ich finde, ach, das fände ich jetzt aber noch besser. Und das lässt sich noch nicht durchsetzen. Das ist dann schade, aber nichts, was mich in meinem Wertegefüge stört. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich würde keine politische Entscheidung treffen, die gegen meine Grundüberzeugung geht.
Vielen Dank für die Einordnung. Das finde ich super hilfreich, ehrlich gesagt, diese Unterscheidung einfach zu machen zwischen, ja, wie Sie sagen, gehe ich jetzt einen Kompromiss auf Basis meiner Werte ein und oder gehe ich jetzt einen Kompromiss innerhalb eines Wertes ein oder einer Sache ein, die aber grundsätzlich mit den eigenen Werten übereinstimmt. Das ist für mich jetzt tatsächlich auch nach einigen Interviews und Gesprächen jetzt im Rahmen von Humans Are Happy immer klarer, vor allem, also eigentlich seit dem ersten Gespräch gerade mit Dr. Ernst Fritz Schubert, dass einfach die eigenen Werte immer die Grundlage sind für im besten Fall fast alles im Leben. Das macht sehr viel einfacher, weil danach hat man fast immer, dann kann man innerhalb dieser Werte zwar entscheiden, aber gerade, wie Sie das sagen, ist wieder ein schönes Beispiel einfach. Solange man innerhalb dieser Werte handelt, macht man auch wenig gefühlt zumindest falsch. Und das ist ja auch schon super zuträglich für das Empfinden von Wohlbefinden für einen Menschen selber.
Ja, man kann natürlich auch ein Wertesystem haben, was nicht auf Respekt basiert, was nicht auf der Menschenwürde basiert, und dann macht man quasi alles falsch, ne? Also ich würde nicht sagen, dass solange eine Person nur innerhalb ihres Wertesystems agiert, gibt es keine Fehler. Ich finde schon, dass es notwendig ist, dass wir uns in der Politik auf bestimmte Grundwerte, und das sind eben die Menschenrechte, miteinander verständigen. Und es gibt ja eine Partei im Deutschen Bundestag ganz rechts, die aus meiner Sicht jenseits solcher Grundwerte agiert und mit Abwertung, Rassismen, Sexismen agiert, und die agieren auch innerhalb ihres Wertesystems. Aber das ist eben etwas, was ich grundablehne, weil mein Wertesystem basiert auf der Grundlage von Menschenrechten und gegenseitigem Respekt.
Ja, das finde ich total spannend, weil Sie haben natürlich recht. Wenn ich jetzt innerhalb meines Wertesystems kongruent handele, aber das natürlich überhaupt nicht konform ist mit vielen oder fast allen anderen Gesellschaftsmitgliedern, dann stoße ich natürlich irgendwo logischerweise auf Ablehnung. Aber ich finde das total spannend, einfach so dieses Hinterfragen von der Logik. Also ich persönlich vertrete auch überhaupt keine Werte, die irgendwie gegen Menschenrechte sind, oder finde Ausgrenzung echt total doof und kann mich damit deswegen nicht identifizieren. Ich kann aber auf der logischen Ebene total nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich finde Ausgrenzung klasse, und dann sogar, wenn sagt irgendwie, weiß nicht, Ausgrenzung ist jetzt mein Basiswert, und dann dementsprechend handelt, dass das auch noch innerhalb dieses Konstruktes zu Wohlbefinden führt. Das ist irgendwie kann ich es nicht ganz begreifen, aber es macht, also die Logik in sich ist immer noch schlüssig.
Ja, wobei ich mir da unsicher bin, das hört sich erstmal logisch an, aber ich glaube schon, dass wenn Menschen es sehr nötig haben, andere abzuwerten, das hat ja meistens auch etwas mit ihrem inneren Selbstwertempfinden zu tun.
Ja.
Und wenn ich einen stabilen Selbstwert habe, dann bin ich eher fähig, das Gegenüber so zu nehmen, wie er oder sie ist. Und wenn ich ein sehr fragiles Selbstwertempfinden habe, dann brauche ich es eher, auf andere herabzublicken, die klein zu machen, um mich groß zu machen. Das ist ja eine Grundlage von Abwertung, gerade von gruppenbezogener Abwertung, dass ich dann das Gefühl habe, ich schließe mich mit einer Gruppe zusammen, die mir Halt gibt, und werte in dieser Gruppe eine andere Gruppe pauschal ab. Ich würde unterstellen, dass es eine Instanz gibt, eine seelische innerhalb dieser Personen, die schon irgendwie spürt, dass das eine ganz fragile Geschichte ist, wenn ich meinen Selbstwert im Wesentlichen darauf aufbaue, andere abzuwerten.
Ja, ich bin bei Ihnen. Also wenn man wirklich mal aufmerksam in sich reinhört, dann kann ich, also ich als Leonard Heikster, kann mir dann nicht vorstellen, dass sich das alles so rund anfühlt. Und das müssen wir jetzt ja auch gar nicht, also wir können das von mir aus auch gerne loslösen von jetzt politischen Gesinnungen oder so, sondern einfach, wenn ich ein geringes Selbstwertgefühl habe, dass das ein, ja, dass dann eben das, was Sie gerade beschrieben haben, das Verhalten, was darauf aufbaut, eine ja, dünne Instanz hat.
Würden so, dass Sie, wir auch noch mal fragen könnten, wie können wir es auch gesellschaftlich, politisch wahrscheinlicher machen, dass Menschen zu dem werden, was ich eine reife Persönlichkeit nennen würde. Ne? Und da sind wir dann wieder am Anfang unseres Gesprächs, nämlich indem wir von klein auf den Kindern ermöglichen, die zu werden, die sie sind. Und das bedeutet eben auch, ihnen ja zu ermöglichen, sich selbst auszuprobieren, auch Fehler machen zu dürfen, auch quasi hinfallen zu dürfen, dann selber die Erfahrung zu machen, wie es ist, wenn sie wieder aufstehen, Kinder, an denen man alles abnimmt, das ist sehr, sehr schwierig, dann einen gesunden Selbstwert zu entwickeln, genauso wie wenn man Kindern alles vorschreibt und alles verbietet. Also hier eine Mischung zwischen liebevoller Begleitung und also auch klarer Rahmung, ja, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, und dann aber in diesem Korridor Kindern zu ermöglichen, sich selbst auszuprobieren, eben beispielsweise, indem sie auch Zugang zu kreativen Ausprobierensmöglichkeiten haben. Also mir hat das noch nie eingeleuchtet, dass in der Schule Kunst und Musik und Theaterspielen eine so viel geringere Rolle spielt als Mathe und Deutsch. Also ich bin sehr der Auffassung, dass Mathe und Deutsch sinnvolle Fächer sind, aber ich glaube, dass wir sehr viel mehr Wert darauf legen sollten, unseren Kindern auch in den Schulen Gelegenheit zu geben, sich kreativ auszuprobieren.
Das würde wahrscheinlich sehr viel Sinn machen. Ja, auf jeden Fall. Würden Sie sagen, dass ein im Umkehrschluss zu den Sätzen eben, würden Sie sagen, dass ein gesundes Selbstwertgefühl mit eine Voraussetzung ist für das Empfinden von Wohlbefinden?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil es können auch Menschen sich situativ sehr wohl fühlen und auch Glück empfinden, die ganz schwierige Lebensbedingungen hatten und aufgrund dessen mit ihrem Selbstwert immer wieder hadern. Also mentale Gesundheit hat ja sowieso nie etwas mit Schuld zu tun. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sowas machen wie so eine Stigmatisierung von Menschen, die auch seelische Erkrankungen entwickeln und irgendwie suggerieren, sie seien daran schuld. Also jede Person kann sich auch in einem guten Setting weiterentwickeln, und auch jede Person, die mit ihrem Selbstwert hadert oder eine seelische Erkrankung hat, kann natürlich situativ auch Glück und Wohlempfinden erleben. Aber die Wahrscheinlichkeit, längerfristig sich zufrieden und wohl zu fühlen, die steigt natürlich in dem Maße, wie unsere seelische Gesundheit sich auch entwickelt.
Okay, ja, danke für die Einordnung. Das leuchtet an der Stelle auch total ein. Ich würde auch mit Blick auf die Zeit Ihnen gleich noch mal ein paar kürzere Fragen stellen. Genau. Damit wir hier den Rahmen nicht überstrapazieren. Und würde da gerne eröffnen mit nochmal einem Blick auf Politik. Wenn Sie jetzt in die quasi in die Zauberkiste greifen können und sich eine Sache oder eine Eigenschaft für unsere Gesellschaft wünschen oder herzaubern könnten, die Sie sich mehr wünschen, und eine, die Sie sich weniger wünschen. Was wäre das?
Ich wünsche mir mehr Zeit, mehr Empathie füreinander, und ich wünsche mir weniger Abwertung und weniger Einsamkeit.
Okay. Was ist für Sie Glück? Können Sie den Satz beenden? Glück ist?
Glück entscheidet sich im Alltag und ist sehr situativ. Und wenn Glück empfunden wird, dann ist das ein großes Glück.
Alles klar. Welchen Satz oder welche Frage sollte sich jeder Mensch einmal stellen?
Wer will ich sein? Wer kann ich sein? Wer bin ich? Aber auch, welche Privilegien habe ich?
Okay. Und wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Miteinander reden hilft.
Alles klar. Vielen lieben Dank. In dem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Und kann einfach nur sagen, mir hat total viel Spaß gemacht. Ich habe einiges mitgenommen, und Ja, ich hoffe, dass ihr, liebe HörerInnen, das ähnlich seht und am besten Fall genauso. Und das letzte Wort möchte ich aber gerne Ihnen, Frau Kapat-Gonta, geben.
Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich wünsche allen, die zuhören, dass sie Gelegenheit finden, sich in ihrem Alltag so zu entwickeln, dass sie selber sich gut und wohl fühlen und immer noch etwas dafür überbleibt, sich auch ja, anderen zuzuwenden und sich zu kümmern und sich gegenseitig zu unterstützen und miteinander dieses Leben zu gestalten.
Das war das sechste Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn du dir die Inhalte dieses Gespräches noch einmal in Ruhe durchlesen möchtest, dann besuche meine Website humansarehappy.org und abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Auf der Website findest du eine Zusammenfassung aller Interviews bei Humans Are Happy und als Newsletter-Abonnentin erhältst du alle Gesprächszusammenfassungen automatisch. Mein nächster Gast bei Humans Are Happy ist Conny. Conny ist Autor, Texter und Musiker. Unser Gespräch dreht sich vor allem um die Kernfrage, woraus Menschen ihr Selbstwertgefühl ziehen und welchen Einfluss dabei die tägliche Arbeit sowie gesellschaftliche Normen haben. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst und melde dich, wie gesagt, gerne zum Newsletter an. Wenn du Fragen, Anregungen, Gastvorschläge oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne unter hallo@humansarehappy.org oder auf Instagram unter @humansarehappy. Dort findest du auch alle Gesprächsinhalte verpackt in kleinen Postings sowie weitere Inspirationen zu den Themen Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Gespräch wieder dabei bist und verabschiede mich bis dahin, dein Leonard. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.